7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen gemeinsam auf die Themen der Kalenderwoche 7. Da geht es im Kapitalmarkttag der Commerzbank um die weitere Strategie. Die Bank möchte ja gerne eigenständig bleiben. Und die Deutsche Börse und Siemens, die legen frische Zahlen vor. Zunächst aber schauen wir auf die Automobilbranche. Die hat uns in diesen Tagen ordentlich in Atem gehalten und mit der hat sich mein Kollege Franz Kongbui befasst. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, man muss ja sagen, einiges, was die Automobilindustrie derzeit umtreibt, sind Themen, für die man gar nicht unbedingt vor der eigenen Haustür kehren muss, sondern die sind tatsächlich eher auf der großen weltpolitischen Bühne zu suchen. Was ist denn das große Ganze? Setz uns da mal ins Bild.
Ja gut, die deutschen Autohersteller stehen einfach ordentlich unter Druck, weil es zum Beispiel die Ankündigung von Donald Trump gibt, neue Zölle gegenüber Mexiko, Kanada und China zu erheben. Und das hat die deutschen Autoaktien ordentlich durchgeschüttelt, weil Daimler Truck, VW und Porsche auch deutliche Kursverluste hinnehmen mussten. Und selbst nachdem Mexiko dann einen Aufschub bekommen hat, blieb die Unsicherheit hoch. Und zudem hat ja Trump noch eine Drohung gegen die EU in der Hinterhand.
Das ist ja jetzt eine ziemliche Belastungsprobe für die Branche. Wie hat Europa denn bislang reagiert?
Naja, zumindest wird so getan, als hätte man einen Plan. Die EU-Führungsspitzen betonen ihre Einigkeit. Aber ob das mehr als leere Worte sind, bleibt abzuwarten. Die EU sitzt wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall am kürzeren Hebel. Ein Handelskrieg mit den USA würde hier härter einschlagen als drüben. Macron und Scholz setzen auf Dialog, aber andere Länder fordern klare Gegenmaßnahmen.
So, das ist jetzt sozusagen die große weltpolitische Bühne. Es gibt aber tatsächlich auch in Einzelfällen darüber hinaus dann auch noch eher, sagen wir mal, hausgemachte Herausforderungen. Da sind wir dann zum Beispiel beim Thema Porsche. Da hat es ja in der Führungsetage ordentlich gerumst.
Ja, genau. Also Porsche hat intern richtig Zoff. Der Finanzvorstand Lutz Meschke und Vertriebsvorstand Detlef von Platen räumen ihre Posten. Und viele sehen das sogar als Machtspiel im VW-Porsche-Konzern. Und im Fokus steht da Oliver Blume, der ist ja sowohl CEO von Volkswagen als auch von Porsche. Und diese Doppelrolle sorgt für Spannungen schon länger. Und jetzt wird spekuliert, ob er bald einen dieser Posten abgeben muss.
Ja, du hast es ja gesagt, dieses gewissermaßen auf zwei Hochzeiten tanzen wurde ja schon länger auch aus Governance-Gründen hart kritisiert. Wie haben denn die Investoren auf diese Führungsrochade jetzt geblickt?
Ja, wie du dir denken kannst, nicht besonders entspannt. Die Porsche-Aktien sind nach der Ankündigung um über 5% gefallen und liegen weit unter dem Ausgabepreis von 2022. Das zeigt, dass Vertrauen bröckelt, denn viele glauben nicht, dass allein ein Führungswechsel die strukturellen Probleme bei Porsche lösen wird. Blume steht also gewaltig unter Druck, nicht nur Porsche wieder auf Kurs zu bringen, sondern auch VW zu stabilisieren. Also egal ob Handelskrieg oder interne Machtkämpfe, die deutsche Automobilindustrie hat aktuell ordentlich zu kämpfen.
Bei den anstehenden Terminen liegt in der nächsten Woche ein besonderer Fokus auf der Commerzbank. Die macht am Donnerstag einen Kapitalmarkttag und über den spreche ich jetzt mit Anna Slegers, der Leiterin unseres Bankenressorts. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine.
Anna, die Commerzbank steht im Fokus natürlich in erster Linie, weil die UniCredit ein Auge auf die Bank geworfen hat. Die UniCredit hält direkt schon gut 9% und wenn man Finanzinstrumente dazu zählt, sind es sogar mehr als 28% der Anteile. Das heißt, alles, was die Commerzbank gerade tut und lässt, ist eigentlich im Kontext dieser Annäherung zu interpretieren und gute Zahlen, könnte man sagen, sind dann vielleicht auch ganz gute Argumente für eine weitergehende Eigenständigkeit. Jetzt hat ja die Commerzbank Ende Januar ihre vorläufigen Zahlen schon mal kommuniziert. Was lässt sich daraus denn ablesen?
Ja, die Commerzbank hat da schon mal vorgelegt. Die Strategie von Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ist ja, so erfolgreich zu sein, dass die Commerzbank an der Börse so teuer wird, dass es sich für Herrn Ortschel und die UniCredit nicht mehr lohnt, da einzusteigen. Das ist natürlich jetzt aber ein Rennen gegen die Zeit. Ende Januar, als die Commerzbank dann die vorläufigen Eckdaten von den 2024er-Zahlen vorgelegt hat, war dann auch erwartungsgemäß ein Rekord neben dem anderen zu sehen. Also es war das beste Geschäftsjahr, denn Nettogewinn hat um ein Fünftel auf 2,7 Milliarden Euro zugelegt. Der sehr ambitionierte Ausschüttungsplan wurde noch mal ein bisschen übertroffen, also insgesamt, also unter der Voraussetzung, dass die Commerzbank den Dividendenvorschlag von 65 Cent durchbekommt, beläuft sich auf 71% und ist damit natürlich im Vergleich zur Vergangenheit sehr hoch. Ja, die Frage ist halt natürlich, ob die Commerzbank damit so ein bisschen schon das Pulver verschossen hat, denn die Börsenbewertung ist nach oben gegangen, der Kurs hat angezogen, aber notiert noch deutlich unter den 21 Euro, bei den Analysten eigentlich die Schmerzgrenze von UniCredit lokalisieren. Also Bettina Orlopp kann eigentlich nicht anders, als da am Kapitalmarkttag wirklich einen Gamechanger vorzulegen. Ansonsten wird es eng werden, denke ich.
Jetzt muss eine Strategie also her. Es wurde ja auch schon fleißig drüber nachgedacht in den letzten Wochen und Monaten. Was glaubst du denn, womit könnte die Commerzbank punkten? Was könnte sie sich vorstellen?
Ja, also wie gesagt, starke Zahlen hat sie jetzt schon vorgelegt. Jetzt kann sie da wahrscheinlich auch an den Prognosen bis 27, 28 vielleicht nochmal ein bisschen nach oben schrauben. Ob das in einem Ausmaß geht, dass das wirklich die Anleger beeindruckt, würde ich mal bezweifeln. Die einzige Möglichkeit wäre natürlich jetzt nochmal ein Kostenprogramm zu machen. Man darf nicht vergessen, dass die Commerzbank da eine ziemliche Rosskur hinter sich hat und im Moment innerhalb der Commerzbank so eine Art Burgfrieden herrschte. Die Arbeitnehmervertreter sind natürlich auch sehr dafür, die Unabhängigkeit der Commerzbank zu erhalten. Wenn jetzt das Management hingehen würde und sagte, ja, wir gehen jetzt nochmal richtig an die Kosten ran, wir streichen nochmal Stellen, dann wäre das nicht so unwahrscheinlich, dass sie da den Rückhalt der Arbeitnehmervertreter verlieren würden, die dann ja vielleicht auch mal die Frage stellen würden, wie viele Stellen würden denn bei einer Übernahme durch UniCredit tatsächlich verloren gehen und ist das nicht womöglich sogar die bessere Wahl für uns?
Also durchaus auch Risiken. Jetzt hat ja, muss man sagen, die Commerzbank auch nicht alles in der weiteren Entwicklung komplett in der Hand, weil ja durchaus auch das externe Umfeld sehr volatil ist. Wir hören immer wieder Vorstöße, beispielsweise aus den USA zu Zöllen. Da ist eine sehr große Unsicherheit ja auch an den Märkten. Wie strahlt das denn ab auf die Commerzbank und ihre weitere Strategie?
Ja, das ist eben auch die zweite Überlegung, dass jetzt ein reines, sozusagen nochmal straffere Profitabilitätsziele, was Frau Orlopp angekündigt hat im Vorfeld, steht natürlich jetzt in diesem, ja, sage ich mal, geopolitischen Umfeld mit einem drohenden Handelskrieg, mit einer ohnehin schwächelnden Konjunktur in Europa und ganz besonders in Deutschland, steht das natürlich ein bisschen auf tönernen Füßen. Also da habe ich Zweifel, dass das ausreichen kann in der Summe, um die Aktionäre zu überzeugen. Auch hier muss man sich halt, als Aktionär stellt sich natürlich die Frage, Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach, selbst wenn sich die Commerzbank jetzt nochmal streckt und sehr hoch in die Zweistelligkeit bei der Eigenkapitalrendite irgendwie versuchen würde zu kommen, stellt sich halt die Frage, geht das, wenn gleichzeitig niemand so richtig weiß, wie sieht denn eigentlich die Konjunktur in 3 Jahren aus?
Das heißt, man könnte sozusagen sich für die sichere Variante da entscheiden als Aktionär. Jetzt hat natürlich Frau Orlopp einen etwaigen Handelskrieg und dergleichen nicht selber in der Hand im Rahmen dessen, sagen wir mal, was sie beeinflussen kann. Was sind denn an Initiativen denkbar, um die Commerzbank auf noch mal weiter ins Wachstum zu bringen oder um da vielleicht auch neue Geschäftsfelder, arrondierende Geschäftsfelder zu begehen und auszubauen? Was wäre da vorstellbar?
Ja, das ist ja genau eigentlich auch so ein bisschen das Thema bei der Commerzbank. Also diese Sanierung der Commerzbank, die ja auch schon die Vorvorgänger von Frau Orlopp versucht hat, die stand natürlich insofern unter einem schlechten Stern, dass das die Commerzbank aufgrund ihrer hohen Zinsabhängigkeit einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen hat in diesen Jahren der niedrigen und negativen Zinsen. Insofern ist es verständlich, dass die Commerzbank schon länger gesagt hat, wir möchten eigentlich das Provisionsgeschäft ausbauen, wir möchten stabilere Erträge haben. Eine Möglichkeit, um die Ertragslage stabiler zu machen, wäre ja zum Beispiel der Ausbau des Asset Managements. Hier war die Commerzbank ja schon in der Vergangenheit aktiv und in diesen Eckdaten hat sie auch unterstrichen, dass der Anteil der Provisionserträge deutlich gestiegen ist, auch wenn natürlich der Hauptertragsträger immer noch das Zinsgeschäft ist. Ich könnte mir also von daher vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Ob sich die Commerzbank in der aktuellen Lage noch einen weiteren Zukauf leisten kann, würde man wahrscheinlich eher mit einem Fragezeichen versehen. Aber es ist ja in dem Asset Management einiges in Bewegung und denkbar sind in dem Zusammenhang ja auch Kooperationen. Es hätte den Vorteil, dass die Commerzbank einen strategischen Fehler der Vergangenheit ausbügeln könnte. Sie hat sich ja schon sehr früh vom eigenen Asset Management getrennt, hat auf ein offenes Modell mit unabhängigen Anbietern gesetzt, was natürlich im Sinne der Kunden sehr attraktiv war, was aber aus Sicht der Bank möglicherweise oder ja, nach Ansicht vieler Analysten eben auch wirklich ein Fehler war, weil sie ihre Vertriebskraft nicht nutzt und insofern die Filialen weiterhin teuer, aber weniger profitabel sind, als sie das bei einer anderen Strategie gewesen wären.
Also einige Möglichkeiten, wie Frau Orlopp da handeln könnte, was sie sich überlegt hat und wie die Commerzbank weiter punkten möchte im Kampf um ihre Eigenständigkeit. Das werden wir am Donnerstag wahrscheinlich erfahren. Da ist der große Kapitalmarkttag und du wirst sicherlich auch für uns dabei sein und darüber berichten. Vielen Dank für die Einschätzung vorab. Das war Anna Slegers, die Leiterin unseres Bankenressorts bei der Börsenzeitung. Vielen Dank für den Besuch im Podcast.
Ich danke dir.
Ein Thema, das in den nächsten Tagen hier den Finanzplatz bewegen wird, das sind die Zahlen der Deutschen Börse. Die veröffentlicht am Dienstag die Zahlen vorab und am Mittwoch ist dann die große Bilanzpressekonferenz und auf die wichtigsten Themen da schaue ich heute mal mit meinem Kollegen Philipp Habdanke. Hallo Philipp.
Hallo Sabine.
Philipp, es wird dieses Jahr bei der Pressekonferenz, kann man sagen, auf der menschlichen Ebene spannend, denn es gibt eine Premiere und es gibt auch einen Abschied, ne?
Das stimmt. Das wird die erste Bilanzpressekonferenz von Stefan Leitner als neuem CEO. Und gleichzeitig ist es aber auch die letzte Bilanzpressekonferenz von Gregor Pottmeier als CFO. Sein Vertrag läuft nämlich im Herbst aus und dann kommt für ihn der Jens Schulte von ThyssenKrupp und übernimmt die Finanzen. Das ist aber nicht das Einzige, was die Deutsche Börse im letzten Jahr personell noch verändert hat. Haben sie gedacht, komm, während wir SimCorp integrieren, bauen wir auch nochmal unseren Vorstand um. Denn Stefan Leitner hat ja auch Nachfolger für seine vorherige Position gebraucht. Das ist eine Doppelspitze und dementsprechend wird es auch für die Stefanie Eckermann und den Christian Krohmann die erste Bilanz-PK. Die Frau Eckermann, die leitet das Post-Trading, also das Nachhandelsgeschäft, und der Christian Krohmann, der hat das Pre-Trading, also das Vorhandelsgeschäft, was es neuerdings Investment Management Solutions vor allem heißt, übernommen. Und jo, auch für die wird es ein Debüt werden.
Auf wen glaubst du denn, werden die Blicke vielleicht ganz besonders gerichtet sein?
Also natürlich zum einen auf den Stefan Leitner, weil es seine erste Bilanz-PK als Chef der Deutschen Börse ist. Aber ich glaube, inhaltlich werden auch vor allem Analysten sehr stark auf den Christian Krohmann und IMS schauen. Da hatten nämlich die Analysten in den letzten Quartals-Calls besonders viele Fragen gehabt. Also ganz kurz, IMS, das besteht zum einen aus dem Softwaregeschäft, was vor allem SimCorp und Axioma ist, und aus einem Daten- und Index-Business, ISS-Stocks.
Das klingt nach einem großen Bereich. Was steht denn besonders im Fokus?
Der Bereich ist halt deswegen interessant, weil hier im letzten Jahr extrem viel Integrationsarbeit stattgefunden hat. Also SimCorp wurde von der Deutschen Börse übernommen, größte Übernahme für die Börse aller Zeiten.
4 Milliarden Euro, glaube ich, ne?
So roundabout, genau. Also schon eine Menge Holz. Und da wurde jetzt in dem ersten Schritt Axioma, was der Deutschen Börse gehört hat, in SimCorp integriert und SimCorp wiederum dann in die Deutsche Börse. So, und die Integration, die ist jetzt so gut wie durch und da wird dann hoffentlich die finale Rechnung, sage ich jetzt mal, präsentiert. Was hat die Integration alles gekostet? Wie hat es funktioniert etc. pp. Das ist das eine. Entscheidend und vor allem für Analysten entscheidend ist aber, wie denn wirklich das Q4 so zahlentechnisch gelaufen ist, speziell bei SimCorp. SimCorp, Software-Business, da hatte die Deutsche Börse große Versprechungen gemacht, so mit Blick auf neue Kunden, viele Recurring Revenues und solche Sachen. Problem ist nur, das hat man Q1 bis Q3 noch nicht so richtig gesehen, weil das Sagenumwobene, dieses Geschäft sehr stark vom vierten Quartal abhängt. So, jetzt haben wir Februar, man weiß, wie das Q4 gelaufen sein wird. Das ist also wie so ein kleiner Hosenrunter-Moment für SimCorp an der Stelle.
Jetzt hat ja die Deutsche Börse auch noch ein Daten- und Indexgeschäft und das läuft seit einigen Jahren auch unter Private-Equity-Beteiligung. Finanzinvestoren sind ja jetzt nicht unbedingt für ausdauernde Haltedauern bekannt. Was steht denn da noch vielleicht zu erwarten?
Ja, Private Equity, Partner auf Zeit. Da geht es um General Atlantic. Die sind noch vor der SimCorp-Übernahme schon mit dazugekommen, als die deutsche Börse Axioma gekauft hat. Dann ist ein bisschen was Kompliziertes passiert, aber die Situation ist jetzt wie folgt, dass General Atlantic eben an dem Daten- und Indexgeschäft noch beteiligt ist. Axioma und SimCorp gehört der Börse allein. Aber da diese seit 2019 insgesamt mit an Bord sind bei der deutschen Börse, werden die irgendwann auf einen Exit hinarbeiten müssen. Und ja, da laufen jetzt die verschiedenen Szenarioanalysen, was da möglich ist. Meiner Meinung nach gibt es da ziemlich genau drei. A, man findet einen weiteren Private Equity Investor, der den Anteil von General Atlantic abkauft. B, die Börse kauft aus eigener Tasche den Finanzinvestor raus. Oder C, das Ding wird rausgekarft, wie es so schön heißt, und an die Börse gebracht. Ist aber, glaube ich, momentan noch offen, was da passiert. Und auch mit der Timeline jetzt noch nichts so ganz Akutes, dass es morgen bekannt gegeben wird.
Das jetzt sind ja diese Q4-Zahlen auch neben dem Rückblick immer ein beliebter Moment, um mal ein bisschen nach vorn zu schauen und mal ein bisschen die Prognose zu wagen für das neu angelaufene Geschäftsjahr. Was glaubst du denn, welche Themen dürften da die deutsche Börse in den kommenden Monaten jetzt beschäftigen?
Kommende Monate und vor allem das ganze Jahr, also 2025 als Ganzes, wird super, super spannend werden. Warum? 2024 war die deutsche Börse super viel mit sich selbst beschäftigt, also diese größte Übernahme erstmal integrieren. Dann hatten wir auch eingangs gesagt, die ganzen personellen Veränderungen, die es auf Vorstandsebene gab. Also da war sehr viel Hausaufgaben im eigenen Laden zu tun. Jetzt 2025 ist das überwiegend abgearbeitet, heißt, man hat die PS auf der Straße und muss halt liefern. So, und das wird halt speziell jetzt bei SimCorp dieses Jahr der Fall sein. Da wird sich zeigen, ob die Versprechungen, die da in dem Zusammenhang gemacht wurden, ob SimCorp das liefern kann. Also neue Kunden gewinnen, vor allem in den USA, mehr Bestandskunden in Software-as-a-Service-Vertrag rüberschieben, weil man dadurch viel mehr Geld mit den Kunden verdient, etc. pp. Das muss jetzt dieses Jahr alles geliefert werden. Und ja, am Ende muss jetzt dieses Jahr SimCorp zeigen, dass die 4 Milliarden, die da auf den Tisch gelegt wurden, gerechtfertigt sind. Also no pressure.
Ja, da sind wir doch mal gespannt, wie gut das funktioniert und werden es weiter beobachten. Das war schon mal der Blick auf die Q4-Zahlen der deutschen Börse. Die kommen am Dienstagabend. Und vielen Dank schon mal für den Einblick. Das war die Stimme von Philipp Happ. Dankeschön, dass du da warst.
Danke dir.
Wir wenden uns jetzt nochmal der Siemens-Familie zu. Die hat sich Franz Kongbui näher angeschaut. Und Franz, da stehen ja in den nächsten Tagen mehrere Termine bevor. Es geht los am Mittwoch mit Siemens Energy. Die präsentieren Zahlen fürs erste Quartal. Wobei man sagen muss, so in den Grundzügen sind die ja eigentlich schon bekannt, oder?
Genau, Sabine. Siemens Energy hat mal wieder seine vorläufigen Zahlen vor dem eigentlichen Termin veröffentlicht. Das heißt, der Kapitalmarkt ist jetzt nicht mehr sonderlich überrascht. Die große Frage ist eher, ob bei der endgültigen Präsentation am Mittwoch noch irgendwelche unerwarteten Details auftauchen.
Das ist ja für die nächsten Tage dann auch nur der erste Termin. Am Donnerstag legt ein DAX-Schwergewicht nach, die Siemens AG. Und die kommt dann auch gleich im Doppelpack gewissermaßen.
Ja, zum einen gibt es die virtuelle Hauptversammlung und zum anderen werden die Quartalszahlen für das erste Quartal 2024/25 präsentiert.
Da ist ja im Vorfeld eher jetzt nicht die Erwartung, dass das einen Raketenstart gegeben hat, ne? Gerade bei Digital Industries waren die Töne im Vorfeld eher verhalten.
Das stimmt. Die Prognosen klingen tatsächlich nicht gerade rosig. Die Analysten rechnen mit einem Umsatzrückgang von 12% in dieser Sparte und einer operativen Marge von nur 13,6%. Das entspricht auch dem, was Finanzvorstand Ralf Thomas schon im November angedeutet hatte.
Es ist ja auch ein ganz guter Anlass, vielleicht dann nochmal auf den weiteren Jahresverlauf schon mal zu schauen. Das ist ja in der Regel noch etwas spannender. Was erhofft man sich denn da?
Ja, man erhofft sich Aussagen und Erkenntnisse dazu, ob die erhoffte Verbesserung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres kommt oder ob sie sich halt doch noch verzögert.
Und welche Termine stehen sonst noch an in den nächsten Tagen? Am Montag beginnt in Paris der Artificial Intelligence Action Summit. Der wird bis Dienstag laufen. Und in Eschborn ist der Neujahrsempfang der deutschen Börse. Am Dienstag ist dann die Jahrespressekonferenz des Sparkassenverbands Baden-Württemberg in Stuttgart. Und in Japan, da bleiben die Börsen geschlossen, da ist der Dienstag ein Börsenfeiertag. Am Mittwoch beginnt dann in Frankfurt die Frankfurt Digital Finance. Sie wird bis Donnerstag dauern und der zweite Tag ist dann den europäischen Fintechs gewidmet. Veranstaltungsort ist das Gesellschaftshaus Palmgarten und nähere Infos zur Frankfurt Digital Finance gibt es in den Shownotes zu dieser Folge. Außerdem startet am Mittwoch die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Volks- und Raiffeisenbanken. Am Donnerstag ist die Jahrespressekonferenz des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin. In München startet die 9. Münchner Europakonferenz mit dem Schwerpunkt Zukunft der EU in der multipolaren Welt. Und am Freitag, da beginnt die 61. Münchner Sicherheitskonferenz, die bis Sonntag dauern wird. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft, die finden Sie immer unter börsen-zeitung.de. Und da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Vorschau auf die 7. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Und nächste Woche am Freitag, falls Sie da den großen Feiertag des Blumengewerbes begehen möchten, es ist Valentinstag. Man kann aber auch an jedem anderen Tag des Jahres nett zu sich sein, oder Franz?
Auf jeden Fall. Die Floristen freuen sich, wenn man auch mal so Blumen bestellt.
Und nicht nur die Floristen, glaube ich, auch die Empfänger. Also Ihnen auf jeden Fall alles Gute, eine harmonische Woche und wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.